Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Vor 50 Jahren verließ der erste Mensch unseren Planeten in einem Raumschiff. Mit der Erdumrundung des sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin am 12. April 1961 nahm die bemannte Raumfahrt ihren Anfang. Die Sowjets machten ihre Vormachtstellung im All einmal mehr deutlich. Die amerikanische Antwort auf den sowjetischen Pionierflug ließ nicht lange auf sich warten. Bereits im Mai war Präsident John F. Kennedy für den ersten bemannten Flug zum Mond. Nur 8 Jahre später betrat der erste Amerikaner den Mond. Hunderttausende von Mitarbeitern der amerikanischen Raumfahrtagentur NASA hatten diesen Schritt möglich gemacht. Zu ihnen gehörte auch der deutsche Ingenieur und Raketenkonstrukteur Jesko von Puttkamer. Hören Sie eine Sendung von Katharina Boxler über die Anfänge der bemannten Raumfahrt und die Geschichte eines Mannes, der sich dieser verschrieben hat.
Es hat einfach alles gepasst. Der Kalte Krieg zwischen Ost und West, die charakterliche Kombination der beiden mächtigsten Männer der Welt, hier der listige sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow, da der ehrgeizige US-Präsident John F. Kennedy. Der erste Mensch im All, ausgerechnet ein Sowjet, was für eine Kränkung für die USA.
Da musste Kennedy irgendwie darauf antworten. Also hat er ein Memorandum geschrieben an seinen Vize, den Lyndon Baines Johnson. Was machen, arbeiten wir 24 Stunden daran, den Russen was gegenzusetzen? Wenn nicht, warum nicht? Ich bitte sofort um Vorschläge.
Was könnte die kosmischen Pioniere aus der verfeindeten Sowjetunion in den Schatten stellen? Kennedys Vize LBJ, Lyndon Baines Johnson, sah nur einen Weg. Den zum Mond.
LBJ, der wusste, es muss auf dem Raumfahrtgebiet geschehen, da kann man zivil sein und trotzdem der Welt imponieren, hat dem Kennedy sofort gefallen und schon hat er sich ein paar Tage nach dem Gagarin-Flug im April, im Mai stellte sich Kennedy hin am 25. und hat gesagt, dass er den Mondflug haben möchte.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out. Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Noch vor Ende des Jahrzehnts müssten die USA einen Mann zum Mond und von dort unversehrt zur Erde zurückbringen, forderte John F. Kennedy kühn vor dem Kongress in Washington. Eine lange, eine teure Reise, an deren Umsetzung die ganze Nation arbeiten müsse.
But in a very real sense, it will not be one man going to the moon. If we make this judgment affirmatively, it will be an entire nation, for all of us must work to put him there.
Präsident John F. Kennedy, erst 4 Monate im Amt, bekam, was er wollte, ein Ja zum Mondflug. Dieser Mut zum großen Wurf und der Wille von Großem nicht nur zu träumen, sondern dies auch umzusetzen, diese Entschlossenheit bewegt Jesko von Puttkamer noch heute, ein halbes Jahrhundert später.
Das muss man sich mal vorstellen, das ist ja unmöglich heute, das ging überhaupt nicht. Ja, und da kam ich dann dazu. Und so ging das los.
Schon als Jugendlicher stand der deutsche Jesko von Puttkamer im Briefkontakt mit dem Leiter des amerikanischen Raketenprogramms Werner von Braun. Wollte wissen, wie er Raketenbauer werden könne in einem Land, dem nach dem Zweiten Weltkrieg die Entwicklung jeglicher waffenähnlicher Technologie verboten war. Turbinenbau solle er studieren, so von Brauns Tipp. Jesko von Puttkamer hielt sich dran, studierte Maschinenbau und wurde schließlich von Werner von Braun 1962 in die amerikanischen Südstaaten geholt, nach Huntsville, Alabama, ins Marshall Space Flight Center. Da war Jesko von Puttkamer 28 Jahre alt. Sein Land war seit einigen Monaten durch eine Mauer geteilt. Sein neues Zuhause, noch immer geprägt durch den 100 Jahre zurückliegenden amerikanischen Sezessionskrieg.
Als ich nach Huntsville kam 1962 in ein Baumwollstädtchen, das noch so ein bisschen vor Bürgerkrieg war, also dem Nordstaaten noch etwas kritisch gegenüberstand, da kam ich in eine Welt, wie es vorher noch nie gab. Baumwollfelder, Elvis Presley, Freilichtkinos, Autos hinten mit Haifischflossen, Bungalows, Siedlungen, alles einstöckig, aber riesige Häuser, weil man so viel Platz hatte auf dem Boden. Swimmingpools, seltsame Haartrachten bei den Frauen, ja, wie so Bienenkörbe. Es war eine tolle Welt. Also das waren die schönsten Jahre meines Lebens.
Don't want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on.
Und dann musste man gleich sehen, dass man irgendwo unterkommt, in einem Motel und sich dann eine Wohnung suchen. Und dann kam das Auto an die Reihe, was unbedingt nötig war, weil die Entfernungen so riesig sind. Und habe dann einen funkelnd nagelneuen Chevrolet Impala gekauft, Baujahr 1962, auch so riesig großen Straßenkreuzer. Den habe ich sage und schreibe 43 Jahre lang gefahren. Den habe ich jetzt erst vor kurzer Zeit an Liebhaber abgegeben. Der war also da nichts klein zu kriegen, dann 8 Zylinder, ja. Da war ich so happy damals.
Happiness and your warm caress, no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charmer, you sweet delight.
Und dann ging's los als Ingenieur, gleich rein an die Arbeit. Kennedys Auftrag lautete zum Mond und die Gruppe in Huntsville hatte den Auftrag, die Rakete dafür zu bauen. Und so entstand die Saturn V. Der Erfolg des Teams war, dass man hineinging mit dem Willen, mehr zu geben als zu nehmen. Und wenn man dann rauskam, hat man gemerkt, man hat viel mehr bekommen, als man gegeben hat. Und so war es ein ständiges Wechselspiel, ohne dass man gar nicht mehr leben wollte. Ich konnte morgens nicht früh genug im Büro sein und wollte abends gar nicht nach Hause. Und das nun jahrelang.
Die Welt befand sich tief im Kalten Krieg. Und die USA waren ein fiebriges Land, eine Nation unter Spannung, angetrieben von einem Wettrüsten der Superlative gegen die kommunistischen Staaten. Ausgefochten in Stellvertreterkriegen oder der misslungenen Anti-Castro-Invasion in der kubanischen Schweinebucht. Die Machtansprüche waren absolut und mündeten in einen Krieg der Symbole, den auszutragen die Erde nicht mehr genug Platz bot. Bereits 1957 hatte das kosmische Fieber einen ersten Höhepunkt erreicht. Die UdSSR eröffnete mit dem ersten Satelliten den Schlagabtausch im All. Sputniks Piepsen erschütterte die Welt. Denn wer einen Satelliten ins All schicken konnte, war auch in der Lage, Interkontinentalraketen abzufeuern. Obwohl vom Westen für technisch rückständig befunden, waren es die Sowjets, die im All den Takt vorgaben. Angetrieben von Raumfahrtpionier Sergei Koroljew, dem großen Unbekannten.
Wir haben immer versucht herauszufinden, wer macht das eigentlich? Aber Koroljew war eine geheime Person. Er durfte auch nicht publizieren unter seinem Namen sein Leben lang. Er hat noch nicht mal seine eigene Familie gewusst, was er macht. Er wurde nie von irgendjemandem gefeiert. Man muss sich das mal vorstellen.
Die Amerikaner staunten und rätselten, erinnert sich der heute 77-jährige Raketenbauer der US-amerikanischen Raumfahrtagentur NASA, Jesko von Puttkammer. Was versteckt in sowjetischen Konstruktionsbüros erdacht und in geheimen Montagehallen gebaut wurde, zeigte sich auf dem sowjetischen Raumfahrtbahnhof Baikonur.
Dann hatten wir Spionagesatelliten, die Corona-Satelliten, und die sahen dann schon in Baikonur, Tjuratam hieß es damals, riesige Startplätze entstehen. Und eines Tages standen da also auch riesige Raketen drauf, auch 110 Meter hoch, wie die Saturn. Weiß gestrichen und da stand eine und eines Tages war die nicht mehr da und der Startplatz war kaputt. Da wussten wir, aha, da war was passiert.
Und dann dies. Am 12. April 1961 initiierten die Sowjets das Zeitalter der bemannten Raumfahrt.
Juri Gagarin стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос.
Als erster Mensch hatte der 27-jährige russische Kosmonaut Juri Gagarin in einem Raumschiff seinen Heimatplaneten verlassen, um an Bord der Vostok 1 die Erde zu umrunden. Gagarins Gespräche mit der Bodencrew konnten auch im Westen empfangen werden. Von nun an lieferten sich die Supermächte ein Weltraum-Ping-Pong, das aus zeitlicher Distanz betrachtet durchaus einer gewissen Komik nicht entbehrt. Es folgte jeweils Schlag auf Schlag. Die Sowjets führten das Spiel an, die USA zogen nach. Die US-amerikanische Antwort auf Sputnik hieß Explorer. Der sowjetischen Hündin Laika wurde der amerikanische Schimpanse Ham hinterhergeschossen. Auf den ersten Kosmonauten Juri Gagarin folgte der Astronaut John Glenn. Dem ersten kosmischen Spaziergänger Alexei Leonov lief nur Wochen später Spacewalker Edward White hinterher. Dann die Wende. Die Amerikaner wechselten auf die Überholspur und stellten mit dem Mondflug die sowjetische Raumfahrt in den Schatten. Dem Coup vorausgegangen war ein unvergleichlicher Kraftakt. Über 400.000 Menschen stemmten die amerikanische Apollo-Mondmission in Rekordzeit. In Houston entstand das Raumschiff für die Astronauten, die Apollo-Kapsel, und im Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama, konstruierten Raumfahrtspezialisten wie Jeskow und Puttkamer drei Varianten der Saturn-Rakete, der Trägerrakete, die die Kapsel ins All befördern sollte.
Der Kennedy gab uns den Auftrag 1961 im Mai, am 25. Mai, und die erste Saturn flog am 9. November 1967. Also in 6 Jahren haben wir eine Maschine zusammengestellt aus 9 Millionen Bauteilen und die hat beim ersten Mal funktioniert.
Um den Wettlauf gegen die Zeit und den Erzrivalen im Osten zu gewinnen, griff das NASA-Team um den Raketenpionier Werner von Braun auf bereits vorhandene technische Entwicklungen zurück. Zum Beispiel auf die Triebwerke früherer Militärprogramme oder die Tanks der Atomrakete Redstone Missile. Um der Saturn-Trägerrakete die erforderliche Schubkraft zu verleihen, setzten die Konstrukteure auf das Prinzip Bündelung. Sie montierten einfach so viele Triebwerke und Tanks an die Raketen, bis diese die benötigte Leistung brachten. Eine Zerreißprobe für Mensch und Material.
Um die 700 Tonnen Schub des Triebwerks zu erreichen, mussten wir durch eine sehr kritische Phase durch. Die Triebwerke zerrissen sich immer. Wenn innen drin der Wasserstoff und das Kerosin eingespritzt wird, bildeten sich Wirbel und die durchschnitten die Motorwand wie so eine Brennschneide. Bis man das raus hatte, wir haben also später kleine Handgranaten mitten im Betrieb gezündet, um zu sehen, ob ein funktionierendes Triebwerk durch kleine Explosionen instabil gemacht werden kann. Es wurde alles getestet, was man sich nur vorstellen kann, bis man dann auch die Einspritzdüsen so konstruiert hatte, dass sich eben diese kreisförmigen, diese Rotationsphänomene nicht bildeten. Aber das hat lange Zeit gedauert. Und dann hatten wir das Triebwerk, 700 Tonnen, haben wir gesagt, ja, da brauchen wir 4 davon. Und dann haben die Aerodynamiker sich am Kopf gekratzt und haben gesagt, ja, da ist doch dann im Mittelraum alles frei. Da bilden sich doch nun Hitzephänomene, ja. Austriebsgase werden zurückgesaugt in diese Hecköffnung. Und dann sagte einer von uns, warum tun wir nicht ein 5. Triebwerk in die Mitte? Und dann ist das gelöst und wir haben auch noch mehr Schub. Sagte von Braun, das ist die Antwort. Geht's und macht's.
Das Bündelungsprinzip bewährte sich. Genauso wie die Arbeitsweise des Saturn-Teams, das, wie dessen Chef Werner von Braun, zu einem großen Teil ursprünglich aus Deutschland stammte. Immer wieder wurden Tanks und Triebwerke in Versuchstürme gehängt, getestet, zerrissen, verbessert und erneut getestet.
Das war damals die deutsche Art, dass man also testete bis da hinaus. Nur dann konnte eben ein Manager wie der von Braun, der wirklich auf Perfektion aus war und wusste, alles ist nur menschlich und Menschen machen Fehler, aber wenn ich denen die Zeit gebe zu testen, finden wir diese Fehler. Und als dann die erste Saturn V startete, hat er im Startkontrollraum in Cape Kennedy noch zu uns gesprochen und sagte, meine Damen und Herren, jetzt steht sie da draußen, 9 Millionen Einzelteile haben wir in 6 Jahren put together, ja, zusammengeworfen praktisch. Wir wissen genau, dass wir das Beste geleistet haben, was wir leisten könnten. Wir haben getestet und alles und trotzdem, ja, wissen wir genau, es ist keine perfekte Maschine. Und dann ist er aber doch perfekt geflogen. Und als er dann erfolgreich flog, hat er sich umgedreht zu seinem Chefingenieur, der Arthur Rudolph, und sagte, Art, ich hätte das nicht geglaubt.
Lediglich 2 Testflüge waren nötig. Dann wurde die Rakete freigegeben. Am 16. Juli 1969 starteten die Astronauten der Apollo-Mission 11 mit einer Saturn V vom Kennedy Space Center in Florida den ersten Flug mit Reiseziel Mond. 500.000 Menschen verfolgten 4 Tage später im Fernsehen, wie die Landefähre Eagle auf dem Mond aufsetzte.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Und kurz darauf Astronaut Neil Armstrong langsam von der Leiter der Mondlandefähre stieg und seine ersten Zeitlupenhüpfer auf fremder, pudriger Erde machte.
It's one small step for man.
Das war allerdings schon ein Zufall, ja, dass die Politik genau stimmte, das Land stimmte genau. alles Faktoren, die eben das Apollo-Programm dann begünstigt haben, kamen zur richtigen Zeit. Deswegen wird sich Apollo nie wieder wiederholen, so wie es war.
Die Sonne schien hell und doch war es finster. Gespenstig langsam bewegten sich Menschen in schneeweißen Anzügen auf staubigem Mondboden, während auf der Erde Menschen auf die Straße gingen, gegen den Vietnamkrieg demonstrierten und das Hippie-Musical Hair die Charts eroberte. Die Raumfahrtmission Apollo 11 erfüllte posthum den Wunsch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, noch vor Ende des Jahrzehnts einen Mann zum Mond und von da sicher zurück zur Erde zu bringen. Jetzt hatten die USA die sowjetischen Raumfahrtpioniere überflügelt. Mit einem kosmischen Projekt, das seinen Anfang an einem Tiefpunkt der Menschheit nahm. Im nationalsozialistischen Deutschland.
Wir bringen die ersten Aufnahmen von V2 auf ihrem Flug nach England. Sie wurden aus Gründen der Geheimhaltung aus größerer Entfernung gemacht.
8000 Menschen, größtenteils Zivilisten, starben im letzten Kriegsjahr beim Einsatz von insgesamt 3000 deutschen A4-Raketen in London, Antwerpen und anderen Städten. Der Vater der A4 war auch der Vater des Mondflugs, Werner von Braun. Von Braun war von 1937 bis 1945 technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde. Hier entwickelte er im Auftrag Hitlers unter anderem die erste funktionsfähige Flüssigtreibstoffrakete, die A4, auch Vergeltungswaffe V2 genannt.
Die Zeichen, die V2 in den Himmel schreibt, sind dem Auge noch sichtbar, wenn das Ferngeschoss sein Ziel erreicht hat.
1938 war Werner von Braun der NSDAP und 1940 der SS beigetreten. 1943 war er erst 30-jährig der Kopf eines gigantischen Waffenprojekts. Zwangsarbeiter aus dem KZ Mittelbau-Dora, einer Außenstation des Konzentrationslagers Buchenwald, mussten die Geheimwaffe im grotesk gigantischen Höhlensystem der unterirdischen Mittelwerkfabrik produzieren, unter höllischen Bedingungen. 12.000 Häftlinge überlebten die grausamen Arbeitsbedingungen nicht. Nach Kriegsende beteuerten von Braun und die anderen Peenemünder Raketenentwickler, dass ihr Ziel stets die Raumfahrt gewesen sei und Werner von Braun bestritt seit seines Lebens von den grausamen Arbeitsbedingungen der KZ-Häftlinge gewusst zu haben. Jesko von Puttkamer, der die Kriegszeit als Jugendlicher in der Schweiz verbrachte, glaubt seinem Mentor. Er ärgert sich über die Kritik von heute an seinem großen Vorbild.
Wir müssen uns auch geistig zurückversetzen in jene Zeit. Er war ein idealistischer junger Mann und er kam aus einer adligen Familie, in der es eben dazu gehörte, dass man seinem Staat diente. Und da kommt nun ein Militär und sagt, Mensch, was der Jules Verne da geschrieben hat, das kannst du jetzt tatsächlich bauen. Der wäre doch verrückt, wenn er Nein sagt. Das geht doch gar nicht. Und später war er als Spezialist zu sehr drin. Da konnte er nicht Nein sagen, die hätten ihn erschossen. Er hat unter seinesgleichen abends am Stammtisch drüber gesprochen. Hört Leute, sagte, wir bauen ja doch nur die Weltraumrakete. Eines Tages wird daraus eine Weltraumrakete. Und das ist weitergemeldet worden. Da hat ihn die Gestapo ins Gefängnis gesteckt für eine Woche oder so.
Ob Idealismus oder Ideologie, was immer Werner von Brauns Arbeit für die Nazis motivierte, er wusste, dass er Waffen baute. Er war Teil eines menschenverachtenden Systems und profitierte von dessen Verbrechen. Schriftlich belegt ist beispielsweise seine Bestellung aus dem Jahr 1943 zur Lieferung von 1350 Arbeitskräften, was in jenen Tagen gleichbedeutend war mit KZ-Häftlingen. Ein Jahr später verhandelte er, ebenfalls schriftlich verbrieft, den Transfer besonders begabter Arbeiter aus dem Konzentrationslager Buchenwald in die Raketenfabrik Mittelwerk.
Es rollte und war nicht aufzuhalten. Und später hat es ihn sein Leben lang bewegt. Wir haben oft drüber gesprochen. Ja, das lag auf ihm. Und er sagte, hört mal, es war eben damals so. Ich habe versucht, mein Land zu verteidigen. Ich habe versucht, meinen Jugendtraum herzustellen. Was die damit machten dann später, war nicht in meiner Konstruktion vorgesehen.
gather round while I sing you of Wernher von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience.
Auch in der amerikanischen Öffentlichkeit wurde Wernher von Brauns Verbandelung mit dem NS-Regime konsequent ausgeblendet. Nur wenige kratzten am Lack des Helden-Images, wie etwa der amerikanische Satiriker Tom Lehrer, der einen Wernher von Braun persifliert, der sich zwar zuständig fühlt für den erfolgreichen Start seiner Raketen, nicht aber dafür, wo sie runterkommen und was sie dort anrichten.
Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Wernher von Braun.
In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs suchten Sowjets und Amerikaner gezielt nach deutschen Wissenschaftlern, um von deren Wissen zu profitieren. Besonders begehrt waren die Raketenkonstrukteure um Wernher von Braun. Er und andere Peenemünder dienten sich den Amerikanern aktiv an. Sie wurden zunächst an einen sicheren Ort und 1946 dann in die USA verschifft, wo sie von nun an neuen Herren dienten. Wernher von Braun wurde in den USA zum Chefkonstrukteur der atomaren Redstone-Mittelstreckenraketen und der Saturn-Raketen für den Mondflug, deren Technologie später auch in das Space Shuttle-Projekt einfließen sollte.
Working for the Yankee Dollar.
An der geflügelten Recycling-Rakete baute Wernher von Braun nicht mehr mit. Gekränkt von den Budgetkürzungen durch den US-Kongress verließ er die amerikanische Raumfahrtagentur NASA 1972. 5 Jahre später starb er. Vorbei waren sie die euphorischen Zeiten, da eine ganze Nation bereit war, 25 Milliarden Dollar, was heute einem Kaufwert von 120 Milliarden Dollar entspricht, in 6 erfolgreiche bemannte Mondflüge zu investieren. Jeskow und Puttkamer und die anderen Mitglieder des Shuttle-Programms sahen sich konfrontiert mit einem in ihren Augen knausrigen Präsidenten, mit Richard Nixon, der einen billigen Mehrwegflieger für die Erdumlaufbahn zum Schnäppchenpreis wünschte.
Der Shuttle war niemals die Lösung, die wir als Ingenieure ursprünglich vorhatten. Die sahen anders aus und waren viel, viel leistungsfähiger und sicherer. Wir hatten ein Konzept, das wir ideal fanden. Das kostete so vielleicht 17 Milliarden Dollar damals. Da hat Präsident Nixon und sein Rechnungshof gesagt, na, das ist ja viel zu viel. Dann haben wir ein zweites Konzept konstruiert, das war schon etwas billiger. Und drittes und viertes. Und das allerbilligste war 5,7 Milliarden. Und da sagte das Weiße Haus, den wollen wir haben. Der war aber ein völliger Kompromiss. Da waren Feststoffraketen dran, großer Außentank, der weggeworfen wird. Und es wird eben nur der Orbiter mit der Elektronik an Bord und dem Antrieb wiedergewonnen, wieder zurückgeholt. Und daraus entstand ein Kompromissgerät, das viele Schwächen einführte. Und die ganzen Testphasen, die dafür nötig gewesen wären, da war eben kein Geld dafür da.
Zwischen dem Erstflug der Raumfähre Columbia am 12. April 1981 auf den Tag genau 20 Jahre nach Gagarins Erstflug und der Schlussrunde der Atlantis voraussichtlich in diesem Sommer liegen über 130 Flüge und 30 Jahre, in denen vieles gelang und einiges nicht. Zwar konnten die Shuttles mehr Astronauten und Material zur internationalen Raumstation ISS bringen als die russischen Raketen und Einwegraumschiffe vom Typ Soyuz. Doch der Kostendruck forderte seinen Preis. Was in der Entwicklung gespart wurde, schlug während des Betriebs zu Buch. Fast 500 Millionen US-Dollar kostet heute ein Flug der technisch fragilen Shuttles. Von ursprünglich 5 Fähren gingen 2 verloren. 7 Crewmitglieder starben, als 1981 die Challenger beim Start explodierte. 2003 musste US-Präsident George W. Bush verkünden, dass die Columbia beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht und die 7-köpfige Crew tot war.
This day has brought terrible news and great sadness to our country. At 9 o'clock this morning, Mission Control in Houston lost contact with our Space Shuttle Columbia. A short time later, debris was seen falling from the skies above Texas. The Columbia's lost. There are no survivors.
Nach dem Columbia-Unglück blieben die Shuttles über 2 Jahre zur Nachbesserung am Boden. Dennoch erlebte die bemannte amerikanische Raumfahrt unter Bush Junior noch einmal eine kurze Renaissance. Bush wollte wieder zum Mond und später zum Mars. Die Konstrukteure gingen an die Arbeit und griffen in Analogie zur Apollo-Mission zurück auf das bewährte Raketenkapselsystem. Ares und Orion sollten die Shuttles ersetzen. Doch machte Barack Obama dem Constellation-Programm nach seinem Amtsantritt ein jähes Ende. Er, der im Jahr von Kennedys legendärer Mondrede auf die Welt kam und sich noch lebhaft erinnert, wie er als Kind auf den Schultern des Großvaters begeistert sein Fähnchen für Apollo-Astronauten schwenkte.
1961 was the year of my birth, the year that Kennedy made his announcement. Now one of my earliest memories is sitting on my grandfather's shoulders, waving a flag as astronauts arrived in Hawaii.
Die Begeisterung des jungen Barry ist der Vernunft des Präsidenten Barack Obama gewichen. Es fehlt das Geld für große Visionen. Statt der staatlichen Raumfahrtagentur NASA sollen nun kommerzielle Anbieter neue Raumschiffe zu tieferen Preisen entwickeln. Doch das braucht seine Zeit. Und so wird's in naher Zukunft wieder so sein wie in den Anfängen. Die Russen übernehmen in der bemannten Raumfahrt die Führung. Denn bis die Amerikaner ein Nachfolgeraumschiff haben, geht's für sie nur noch per Anhalter in den Orbit, an Bord der robusten russischen Soyuz. Kein Problem für Jeskov und Puttkamer, der seit bald 50 Jahren für die NASA arbeitet. Die Zukunft der Raumfahrt sei eh international. Kein Land kann sich heute noch teure Alleingänge leisten. Nur Träume sind so günstig wie eh und je. Drum lässt sich der 77-jährige Puttkamer seinen Traum vom Mars nicht nehmen. Auf dem roten Planeten, ist er überzeugt, da liege die Zukunft der Menschheit.
Wenn das menschliche Wachstum weitergehen soll und vor allem die Einheitlichkeit der Menschheit, dann ist der Mars das einzige neue Land, was uns zur Verfügung steht. Die Zukunft der Menschheit liegt neben der Erde auch auf dem Mars. Und wir können den Mars über die Jahrhunderte hinweg in eine neue Erde verwandeln. Wenn wir uns einen Weg zum Mars bauen, der immer kürzer wird und immer besser und leichter und billiger wird, je mehr wir forschen und arbeiten, ist es der neue Wilde Westen der Menschheit.
Und in diesen neuen Wilden Westen wird nicht eine einzelne Nation aufbrechen, sondern eine vereinigte Menschheit, schwärmt Saturn-Konstrukteur, Shuttle-Planer und ISS-Manager Jeskov von Puttkamer. In 30, vielleicht schon in 20 Jahren könnte es soweit sein, meint er. Die zukünftigen Marsmenschen wären in diesem Fall also schon unter uns. Kinder zwar noch, aber in 2-3 Jahrzehnten in bestem Astronautenalter. Und, das ist zu wünschen, fähig, Bubenträume zu verwirklichen und gleichzeitig für die Folgen die Verantwortung zu übernehmen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.